Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Stopp, Lob und Cappuccino. Ich sitze hier mit Joel zusammen. Du hast dich wieder so ein bisschen erholt von so einer kleinen Verletzung, Knie. Jetzt keine Verletzung, Schmerzen. Wie geht's dir?
Ja, alles gut. Ich war so leicht erkältet, hatte so ein bisschen Knieprobleme. Ich glaube, das lag einfach an dem harten Boden. Immer diese Umstellung von Sand auf Hardcore. Spürt man dann doch, ne, weil man jetzt auf einmal dann nicht mehr in den Eck rutschen kann, sondern einfach abstoppt. Und muss man sich einfach ein bisschen dran gewöhnen. Aber gestern hatten wir wieder Training und es hat wieder alles funktioniert.
Ja.
Und bei dir?
Auch immer, habe ich ja, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, immer wie bei dir, der harte Hardcore-Boden ist doch deutlich belastender. Deswegen, der wird einem auch mal wieder bewusst, das, was vielleicht andere Leute oder andere Tennis-Begeisterte vielleicht nicht verstehen können, wenn sie selber nicht viel spielen, dass diese Umstellung ist, wenn du einen anderen Belag hast, andere Bälle hast, dass es schon für den Körper ziemlich fordernd ist. Also Tennisprofis, die vielleicht ständig auf irgendwelche anderen Hardcourts gehen, die durchaus ja auch noch anders gebaut sind, vielleicht einen anderen Untergrund haben, neue Bälle haben, anderes Klima. Das ist schon echt eine Herausforderung jedes Mal. Deswegen kann ich schon verstehen, wenn die Spieler sagen, es ist zu viel und immer alles zu viel Gewechsel. Kann ich schon verstehen, oder?
Ja, definitiv. Aber man muss natürlich auch bedenken, die haben natürlich auch die Zeit, sich dann auf die Sachen vorzubereiten.
Klar,
wir gehen jetzt einfach halt hin und gehen nicht so wirklich aufgewärmt in die Halle und fetzen da 2 Stunden rum. Ist natürlich was anderes, wenn du jetzt den ganzen Tag Zeit hast, dich irgendwie auf Belastung vorzubereiten. So, das ist schon.
Aber die haben natürlich auch eine viel längere Belastungszeit, die trainieren immer länger. Natürlich. Deswegen finde ich es schon beeindruckend. Genau. Ja, wir sind ja jetzt so ein bisschen. Also was heißt ein bisschen, wir sind ja schon in der absoluten Endphase der Saison. Bei den Herren, sowohl auch bei den Damen. Bei den Damen läuft gerade das Abschlussturnier in Riad, läuft gerade im Hintergrund. Und bei den Herren ist mit Paris das letzte Masters in diesem Jahr jetzt gelaufen.
Jetzt läuft doch Athen und Metz diese Woche. Ich bin richtig. Auch diese Woche Samstag in Metz beim Finale und guck mir das an.
Ja, leider ohne mich.
Tja, aber ich kann ja berichten mal, wie es war. Und dann steht nämlich noch die World Tour Finals.
Die World Tour Finals und noch Ende des Jahres dann noch der Davis Cup an. Aber wir sind auf der Zielgeraden der Saison. Und es ist ja doch ein bisschen was passiert. Wobei ich auch immer sagen muss, so der, ja, ich sag's ganz ehrlich, so nach dem letzten Grand Slam US Open, der Tennisherbst, haben wir ja auch schon gesagt, ist immer so ein bisschen zäh für mich. Zu gucken, viele Verletzungen haben wir ja auch gesehen, viele Aufgaben.
Ja.
Viele Spieler, die jetzt schon ihre Saison für beendet erklärt haben. Ich glaube, die brauchen auch einfach mal eine Pause. Es wird viel diskutiert auch wieder. Jedes Jahr eigentlich, Saison muss kürzer, kürzer, kürzer. Mehr Zeit zum Erholen und never ending story. Ja, aber wir wollen es vielleicht mal so ein bisschen chronologisch durchgehen.
Ja. Ich glaube, wir haben gerade eben schon hier bei uns über unsere kleinen Wehwehchen gesprochen. Ich glaube, ein ordentlicher Schock, der durch die Tenniswelt ging, war die Verletzung von Holger Rune. Der hat sich nämlich in Stockholm im Turnier, im Match gegen Hugo Humbert, schwer verletzt. Der hat sich nämlich seine Achillessehne gerissen. Da hat man dann auch die Szene gesehen, wie das passiert ist beim Auftreten. Mhm. Und dann konnte er das Bein nicht mehr belasten. Und hat es dann auch schon direkt, glaube ich, gesagt in der Box. Ja. Er hat da was gehört, er glaubt, die ist durch. Hat sich dann auch bestätigt. Und es ist natürlich, sage ich mal, klassischerweise bei Tennisspielern einer der größeren Verletzungen. Wie beim Fußball vielleicht so Kreuzbandriss, ist es beim Tennisspieler vielleicht Achillessehnenriss, ich weiß es nicht, aber das passiert ja schon hin und wieder mal. Und ist natürlich eine schwerwiegende Verletzung. Also der wird wahrscheinlich das ganze nächste Jahr raus sein.
Ja, also ich habe die Szene auch gesehen und da läuft natürlich einem irgendwie erstmal eiskalten Rücken runter. Als ich das gesehen habe, habe ich erst gedacht, so ja, okay, das wird jetzt nicht so dramatisch sein, weil er konnte ja danach noch er ist ja noch zur Bank gegangen. Mhm. Da habe ich gedacht, so gut, okay, vielleicht hat er sich irgendwie eine Zerrung geholt oder wie auch immer. Aber dass das Ding dann wirklich gerissen ist, ist natürlich krass. Ist, glaube ich, auch echt unangenehm, wenn du das dann merkst, dass das gerissen ist. Ja, er hatte ja bei dem Match oder auch schon davor eine Oberschenkelbandage gehabt. Also vielleicht hatte er da schon Probleme oder ganz sicher schon Probleme. Und ich meine, ich bin jetzt kein Orthopäde, ich kann das nicht sagen, aber vielleicht hat es ja einfach dadurch dazu geführt, dass er seinen Oberschenkel nicht so richtig belasten konnte oder anders belastet hat und dadurch dann halt mehr auf die Achillessehne ging und das Ding dann einfach gerissen ist. Ist auf jeden Fall eine heftige Verletzung. Wir kennen ja auch ein paar ehemalige Tennisspieler, auch Tennisprofis, die eine Achillessehne gerissen hatten und sich davon eigentlich nie so richtig erholt haben.
Mhm.
Weil ich glaube, erstens im Kopf schwirrt auch immer so ein bisschen die Angst mit, das ist halt, könnte nochmal passieren. Und zweitens ist es halt wirklich eine langwierige Sache. Also es wird jetzt schon eigentlich davon ausgegangen, dass er die komplette Saison 2026 verpassen wird. Ja, das hat ja natürlich nicht nur auf sein Ranking Auswirkungen, sondern natürlich irgendwie auf seinen ganzen Körper. Wenn du erstmal ein Jahr raus bist, so aus dem Match-Ding, auch die, du bist ein Jahr diese Belastung nicht gewohnt, du kommst ja nicht zurück und bist direkt wieder da nach so einer Verletzung. Der hat einen langen Weg vor sich. Das gönnt man keinem. Ob man jetzt Rune mag oder nicht, das gönnt man keinem. Es wird echt ein harter Weg. Man hat aber jetzt schon wieder Bilder gesehen, wie er Thomas Muster-like heroisch schon wieder auf dem Platz gesessen hat, sag ich mal. Mit Fuß hochgelegt hat er schon die ersten Schläge gemacht. Ich habe mir erst einen Moment gedacht, muss man das, ist es sinnvoll und was machen die da für eine Scheiße? Aber vielleicht ist es doch gar nicht so schlecht, weiter irgendwie so ein bisschen das Gefühl für den Tennisplatz beizubehalten und auch zumindest mal den Schläger in der Hand zu haben, ein bisschen zu schlagen, um auch nicht, dass du komplett den Kontakt zu dem Sport vielleicht verlierst für ein Jahr, sondern halt, keine Ahnung, machst ein paar Schläge, damit sein Handgelenk sich weiter dran gewöhnt ist, irgendwie zu schlagen und so. Naja, auf jeden Fall wieder zurückzukommen, es ist wirklich eine harte Verletzung und ich glaube auch die Reaktion aller anderen Spieler war, wow, das ist eine Hausnummer.
Ja, einige Sachen, die wir da diskutieren müssen. Vielleicht mal die erste Frage direkt an dich. Glaubst du, dass es auch so ein bisschen so ein Warnzeichen ist oder so ein Wachrüttler für die ATP? Du hast gerade schon gesagt, es gab unglaublich viele Aufgaben bei den Turnieren jetzt, bei den letzten Turnieren.
Ja.
Dann auch diese Hitzewelle beim Asian Swing, wo viele aufgegeben haben. Das sind jetzt keine Verletzungen, aber einfach, dass die Anforderungen so groß waren an die Spieler, dass sie aufgeben mussten. Jetzt unglaublich viele Verletzungen, jetzt so eine schwere Verletzung. Klar, das kann immer passieren, aber die Häufigkeit der Verletzungen scheint ja wirklich mehr zu sein als in den letzten Jahren. Glaubst du, dass die ATP sich hinterfragen muss, was den Terminkalender angeht, dass es zu vollgepackt ist, zu viele Verpflichtungen für die Spieler gibt,
ja,
dass sie sich nicht richtig erholen können. Klar, man sagt natürlich, ja, früher mussten die vielleicht auch so viele Events spielen, aber dann vielleicht das Gegenargument, die Belastungen sind einfach deutlich höher geworden, ist alles viel körperlicher geworden, die Spieler sind immer fitter und fitter und alles ist viel intensiver geworden, das darf man natürlich auch nicht vergessen.
Ja,
und jetzt zurück zu der Frage, glaubst du, die ATP muss da vielleicht einschreiten und muss sich dahinter fragen?
Ja, das sind mehrere Punkte, die da zusammenkommen, denke ich. Der erste Punkt ist, gefühlt sind es mehr Aufgaben als noch vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren. Ich habe jetzt da keine Zahlen, es ist mein Gefühl nur. Das zweite Gefühl ist, die Spieler beschweren sich auch mehr und deutlich darüber, dass nicht nur die physische, sondern auch die psychische Belastung einfach sehr hart ist. Das ist ja offensichtlich. Und dass sie Pause brauchen und fordern. Jetzt gab es ja wieder mehrere Vertreter, unter anderem auch Zverev, die das gefordert haben, dass die Saison zu lang ist. Und Alcaraz hat das auch schon mehrfach gesagt. Eigentlich alle. Und ja, ich finde, die Saison ist auch für den Zuschauer zu lang. Das sage ich auch ganz klar. Es würde aus meiner Sicht auch das Ganze interessanter machen, wenn die Saison etwas kürzer wäre. Wenn die Spieler mal Zeit hätten, sich zu erholen. Wenn sozusagen die Highlights, also die Saison kürzer ist und es einfach ein komplettes Highlight ist, diese Saison, und nicht über das ganze Jahr. Und im Endeffekt ist dann nach den World Tour Finals, kommt dann nochmal der Davis Cup und dann geht es eigentlich im Januar schon wieder los oder an Weihnachten gefühlt schon, geht es wieder los. Deswegen, um die Frage zu beantworten, aus sportlicher Sicht ist die, oder aus der Sicht der Belastung ist das einfach viel zu hoch. Wir sehen das an den ganzen Verletzungen, an den ganzen Absagen. Dann gab es ja dann auch mal die Diskussion darüber, dass die Spieler trotzdem antreten, weil sie halt irgendwelche, keine Einbußen machen wollen bei den Gewinnen, die sie kriegen, dass sie dann trotzdem das machen. Auch viele haben natürlich Angst, auch ihr Ranking zu verlieren. Das ist auch der Druck, der dann da mitspielt. Es sind viele Punkte, aber ganz klar für mich wäre es so, kürzt die Saison auf 9 Monate. Lasst denen den Oktober, den November und den Dezember zum Regenerieren, zum Erholen und dann geht's wieder von vorne los. Du brauchst einfach bei dieser Belastung eine Pause. Die Topspieler können sich diese Pause nehmen, die absoluten Superstars, weil sie haben erstens die Kohle und zweitens haben sie auch das Ranking, um das zu tun. Die können sagen, ich verzichte auf das Masters, ich verzichte jetzt hier drauf, ich spiele das jetzt nicht.
Weil die davon ausgehen können, beim nächsten Turnier bin ich ja eh wieder im Finale.
Genau, ja. Klar, das haben sie sich auch hart erarbeitet, dieses Privileg. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass du, wenn du mal da oben bist, genießt du einfach schon extreme Vorteile, die es fast schon in Anführungsstrichen unmöglich machen, dass du wieder absagst, so ungefähr, wenn du jetzt nicht komplett scheiße spielst. Für einen Top-50-Spieler, der darum kämpft, oder einer, der 50 steht, oh, ich muss meinen Platz für die Tausender sichern, irgendwie, ich habe keinen Bock, in die Quali zu gehen, der muss natürlich auf jeden Punkt schauen. Und wenn der weiß, ich habe letztes Jahr im Oktober halt ein echt gutes Turnier gespielt, ich muss da die Punkte verteidigen, dann hat das für die natürlich einen ganz anderen, eine ganz andere Bedeutung. Weil wenn der dann nächstes Jahr die Tausender nicht mehr spielen kann, dann ist es für ihn vielleicht eher so eine Abwärtsspirale, weil du kommst bei den 500ern oder bei der nächsten niedrigen Kategorie kommst du halt auch gegen irgendwelche Monsterspieler. Ja, das macht das Ganze nicht leichter. Ja, also ich meine, der Unterschied zwischen einem 500er und einem 1000er ist jetzt auch nicht so wie bei uns von der Regionalliga zur C-Klasse, ja, sondern das ist halt marginal. Da sind dann vielleicht nicht so viele Topspieler dabei, aber gewinn das erstmal. Also, um es kurz zu machen, die Saison ist definitiv für mich zu lang, auch als Tennisfan und für die Spieler kann ich mir vorstellen, ist es auch zu lang. Es muss gekürzt werden und fertig. Um nochmal jetzt reinzugehen, gab ja auch die Aussagen, ja, die Spieler könnten das ja selber entscheiden und jeder könnte nur das spielen, was er spielen will. Ja, ich sehe das ein bisschen anders. Ich sage als Außenstehender, wie gesagt, Januar bis Ende September nach den US Open ist Feierabend oder Ende September, lass dann noch ein, zwei Turniere sein und dann 3 Monate Pause. Die Spieler haben auch mal Zeit, sich als Spieler weiterzuentwickeln und zu regenerieren.
Vielleicht mal direkt, um auf den Punkt einzugehen. Ich finde auch, wenn man jetzt zum Beispiel im neuen Jahr dann Australian Open guckt, dann ist man ja auch als Zuschauer total gehypt, so welcher Spieler hat wie viel Fortschritte in seiner Vorbereitung gemacht, wie kommen die Spieler aus der Vorbereitung raus und da siehst du ja teilweise Materialwechsel, Technik wird verändert, ja, dass sich da schon was bei den Spielern tut. Da würde ich sogar sagen, anstatt 3 Monate Pause Ende des Jahres zu machen, man baut vielleicht so 2 Phasen ein. Also keine Ahnung, zum Beispiel nach den French Open, nach den ersten 2 Grand Slams mal einen Monat Pause, mhm, und dann halt eben zum Ende des Jahres 1-2 Monate Pause, dass man auch in dieser Zeit nach den French Open die Spieler Zeit haben, ja, sich mal wieder weiterzuentwickeln. Das macht für den Zuschauer interessanter, wenn man sieht, die kommen dann raus aus dieser Pause und haben sich vielleicht weiterentwickelt, haben was verändert.
Ja.
Das nur ganz kurz dazu. Und dann, ja, mir ist es auch aufgefallen, dass einfach bei den Turnieren, bei jedem Match eigentlich, der Physio auf dem Platz ist oder, mhm, der Arzt. Das ist, wenn du mal zurückdenkst, das war früher, hat man das überhaupt nicht gesehen. Ja. Federer hatte, glaube ich, nie in seiner Karriere einen Arzt auf dem Platz, mhm, oder einen Physio. Das, ja, ist ja jetzt Standard geworden, der ist ja permanent am Platz, der Physio. Also es scheint schon, die scheinen schon mehr darauf zurückzugreifen. Vielleicht sind die Spieler auch da sensibler geworden und achten mehr auf ihren Körper als früher. Das kann natürlich auch sein, dass da einfach so Belastungssteuerung und alles, Regeneration, viel größeres Thema geworden ist. Und letzter Punkt, es kommt ja auch häufig das Gegenargument, ja, die Spieler, wenn sie dann kein Turnier spielen, dann würden sie dann Exhibitions spielen und so weiter und so fort. Da finde ich aber ganz interessant, was Alcaraz sagt, weil er sagt, du kannst nicht vergleichen ein Exhibition, wo er irgendwo hinfliegt und hat einen Tag Spaß mit, mhm, jemanden und macht ein schönes Showmatch und genießt den Tag und hat Freude.
Ja.
Oder ein Masters-Event spielen, was halt jetzt mittlerweile 2 Wochen geht, wo du 2 Wochen lang mentalen Stress hast, körperlichen Stress hast. Richtig. Das kannst du nicht vergleichen.
Ganz genau, das sehe ich auch ganz genau so, dieser Quatsch. Also wirklich, für mich ist es inzwischen fast schon Blödsinn zu sagen, das ist ein Show-Match für die. Die haben da Fun, die haben da eine schöne Zeit. Das kannst du nicht vergleichen mit einem Tausender, wo der 10 Tage unter Spannung, unter Strom steht. Und ich sage auch, lass die in ihrer Freizeit machen, was sie wollen. Ja. Das geht uns auch irgendwo gar nichts an. Ja. Also, ja, weißt du, was ich meine? Wenn einer meint, wenn wir jetzt dazu kommen und sagen, wir haben die Variante, die du meintest, irgendwie mitten im Jahr mal eine Pause und am Ende des Jahres oder am Ende 3 Monate. Wenn einer meint, er macht nur Exhibition-Matches, soll das machen. Ja. Der wird entweder die Quittung kriegen oder ist es super aufgegangen. Ja. Aber für die, ich sehe es auch so aus der Perspektive der Tennis-Fans, dass ich einfach sage, die Saison ist zu lang. Es würde, glaube ich, so eine künstliche Verknappung, meine ich jetzt gar nicht, sondern so einfach so, dass man das enger zusammen macht, weniger Turniere. Es müssen halt natürlich fallen dann ein paar Turniere aus dem Turnierkalender. Dass dann einfach es für die Fans auch einfach irgendwie so ein bisschen mehr Highlight ist, so eine Saison. Weil so, ich manchmal verliere ich selber sogar den Überblick, was läuft jetzt alles so ungefähr. Und du kannst ja jede Woche irgendwas gucken. Das ist schön, aber es hat auch so ein bisschen den Reiz verloren, weil man merkt natürlich auch, dass für die Spieler ist es einfach die nächste Station. Und dann kommt die nächste Station. Und dann kommt die nächste Station. Ja. Manchmal frage ich mich, wachen die morgens auf und wissen überhaupt, wo sie gerade sind?
Ich merke gerade, dass diese Diskussion, wahrscheinlich könnten wir die ins Endlose ziehen, ja. Weil wenn man jetzt, könnte man natürlich auch sagen, dadurch, dass es viele Events gibt und viele Möglichkeiten, haben natürlich auch viele Spieler außerhalb der Top 100 die Chance, Woche für Woche da irgendwie reinzukommen und reinzuschnuppern und ihre Chance zu nutzen. Wenn man das jetzt noch mehr verknappt, dann haben die ja gar keine Chance mehr reinzukommen. Ja, das ist also, glaube ich, es ist echt ein Riesenthema.
Es ist ein komplexes Thema, ja. Aber ich glaube auch der, man muss es einfach so sagen, wie es im Sport halt aktuell immer ist und egal in welcher Sportart ist, das Geld regiert die Welt.
Ja, und am Ende des Tages, die Besten setzen sich auch einfach dann durch, muss man einfach so
aber
sagen.
Aber es geht einfach um Geld. Wir wollen jetzt nicht drauf eingehen. Ich glaube, wer hat jetzt das Masters, neues Masters bekommen? Welcher Stadt ist das? In
War das nicht Saudi-Arabien?
Ja, ich meine schon.
Ist nicht sogar Riyadh? Ich glaube, ja.
Ja, neue Tausender. Also haben ein weiteres Tausender-Turnier ist dazugekommen bei den Herren. Es führt natürlich dazu, dass man sich fragt, wo soll das, in welchen Turnierkalender soll das jetzt noch rein? Natürlich spielt da irgendwo wahrscheinlich auch finanzielle Aspekte eine sehr, sehr große Rolle. Ja, und solange da einfach viel, viel Kohle gemacht wird, muss man natürlich auch sagen, warum sollten die da was ändern? Ja, um das vielleicht damit abzuschließen. Ja.
Vielleicht noch ein, zwei, weil wir jetzt ein bisschen den Faden verloren haben oder beziehungsweise ein bisschen von Rune abgewichen sind. Was glaubst du, was bedeutet die Karriere? Ach, die Karriere, die Verletzung für seine Karriere. Glaubst du, er kann da in aller Ruhe sozusagen an sich arbeiten und kann viel stärker zurückkommen? Oder glaubst du, es kann ein richtiger Einschnitt sein im Hinblick darauf, dass vielleicht sein Platz weggenommen wird von anderen Spielern, dass er eben nicht mehr reinkommt, dass die Verletzung wirklich so, siehe Dominic Thiem, Handgelenksverletzung, dass er da einfach gar nicht mehr zurückfindet.
Ich meine, ich kann mich nicht in die Lage versetzen von einem Spieler, der so gut ist wie er, weil ich es nicht bin. Ja, und ich weiß auch nicht, was es heißt, der ist ein Top-10-Spieler, was es ist. Ich hatte auch langwierige Verletzungen mit meiner Schulter, wo ich operiert wurde und wie auch immer. Und ich hatte natürlich irgendwie aus meiner ambitionierten Sicht auch immer das Ding, kann ich noch mal wieder Tennis spielen richtig? Komme ich da zurück? Und ich kann mir schon vorstellen, dass er auch diese Ängste hat, weil es gibt natürlich prominente Ballspiele, die nach einer schweren Verletzung eben nicht zurückgekommen sind. Ja, die Probleme hatten, sich wieder auf ihrem Top-Level Level zu etablieren. Aber Rune ist noch ein sehr, sehr junger Spieler. Vielleicht führt es auch dazu, dass er, muss man ja einfach bei ihm sagen, dass er im Kopf einfach ein bisschen reifer wird. Das ist ja auch durchaus bei ihm ein Problem. Oder beziehungsweise ein Problem. Es ist einfach, er ist nicht der mental stärkste, wenn man so das sehen kann. Dass er da vielleicht auch merkt, okay, die Verletzung, ich muss da was ändern vielleicht auch. Ich habe die Chance, jetzt was zu ändern. Also ich bin gespannt. Wie gesagt, man muss nicht ein Fan von Holger Rune sein. Ich bin es jetzt auch nicht 100%, aber ich würde ihm es zumindest gönnen, dass er wieder sein Level findet. Weil er ist auch schon ein geiler Tennisspieler. Ja.
Also ich glaube, man muss sich da auch wieder so ein bisschen reinversetzen, wie schwer dann so eine Verletzung für einen Tennisspieler sein kann. Weil wenn man einen Mannschaftssportler nimmt, nehmen wir einen Fußballer, der ist verletzt und hat vielleicht einen Kreuzbandriss, ist natürlich auch richtig kacke, bist auch ein halbes Jahr raus. Der ist aber noch an der Mannschaft dran.
Ja.
Das heißt, der wird dann jeden Tag, kann er zum Trainingsgelände fahren, hat da sein Physio, kann dort sein Training machen, der sieht seine Spieler, der ist irgendwie noch involviert und die Mannschaft ist ja nicht auf der Welt unterwegs, sondern die haben halt, die sind zu Hause und dann haben sie ein Heimspiel und in der nächsten Woche haben sie ein Auswärtsspiel, dann sind sie halt mal einen Tag weg. Vielleicht fährt er sogar mit und guckt sich's an. Aber der ist hier immer dabei, der ist noch integriert. Als Tennisspieler, wenn du dann verletzt bist, du bist raus, dann bist du ja auch von der Tour abgeschirmt. Du fährst ja nicht zu den Turnieren. Du bist dann in deiner Heimatstadt, wo auch immer du bist und bist auf dich alleine gestellt. Wahrscheinlich dein Trainer ist noch nicht mal bei dir, weil der lebt ja da gar nicht. Du triffst dich ja immer auf den Turnieren. Das ist unglaublich schwer. Ich habe es ja jetzt live miterlebt mit dem Dominik Köpfer, der jetzt hier in Mainz trainiert hat, der verletzt ist. Das ist halt ein ganz anderes Leben. Der trainiert hier plötzlich in Mainz auf der Anlage und davor war er auf den größten Events der Welt mit den Spielern um sich herum. Das hat er dann einfach nicht mehr. Ne?
Richtig.
Das ist unglaublich schwer. Du siehst es dann wie wir, einfach alles nur aus dem Fernsehen oder über Social Media. Ja. Du bist einfach weit weg in dem Moment.
Ja, es ist vor allem auch eine Sache bei Holger Rune, die nicht so greifbar ist. Wenn einer dir sagt, du fällst die ganze Saison 2026 aus, das ist für mich auch nicht so greifbar. Denkst du so, ja okay, das ist ja Ewigkeit. Ja. Das hat ja gar kein Ende.
Ja, und du siehst die anderen Spieler, wie sie dann in Australian Open spielen, gewinnen und denkst dir so,
boah, ja, und es kommen junge Spieler nach.
Könnte ich auch sein.
Und ich glaube auch, dass es, man kann sich da gar nicht so richtig reinversetzen in die wie bitter das ist für einen Spieler, wenn das heißt, du kannst erstmal jetzt längere Zeit nicht da teilhaben an der ganzen.
Und man darf Geschichte. Natürlich auch nicht vergessen, für das ganze Team um ihn herum bedeutet ja. Das natürlich auch eine extreme Umstellung. Ich weiß natürlich nicht, welche Vereinbarungen die getroffen haben. Aber häufig ist es so, dass wenn der Spieler so lange verletzt ist, dass der Trainer sich eben einen neuen Spieler suchen muss in der Zeit
ja. Und
dann erstmal raus ist, ja. Weil der muss ja auch Geld verdienen und muss weitermachen. Das ist gar nicht so einfach.
Ja, es würde mich, das wären so spannende Dinge, die man einfach mal, die ich mal gerne wissen würde, weil ich es wirklich nicht weiß. Welche Vereinbarung gibt es da? Wird der Trainer weiter bezahlt? Weil ich meine, klar, wenn der darauf angewiesen ist, dass er dann sagt, ich muss hier was Neues finden, ja. Oder ist der dann, sagt er, nee, wir haben hier eine klare Vereinbarung, wenn der verletzt ist, dann bekomme ich mein Grundgehalt und wie auch immer. Also so Sachen würde mich einfach mal interessieren, weil das ist ein richtiger Punkt. Ich meine, der gehört ja auch ein Physio dazu und Fitness Richtig. Und was weiß ich nicht alles.
Genau.
Da hängt ja ein ganzes Team dran. Ich glaube jetzt nicht, dass der Rune Bock hat, sich in einem Jahr ein neues Team zusammenzusuchen. Ja.
Ich kenne natürlich jetzt keine Details beim Dominik Köpfer, wie das mit seinem Trainer ist. Ich weiß nur, dass sein Trainer, der Carsten Ariens, jetzt in der Zeit, wo er verletzt ist, mit dem anderen Spieler unterwegs ist.
Mhm.
Ja, das heißt, vielleicht hat er einfach Bock, noch was zu machen und will ja. Halt nicht zu Hause rumhocken, obwohl er vielleicht ein Grundeinkommen hat. Ich weiß es natürlich nicht. Aber der ist unterwegs.
Ja,
ja, ja. Der hat direkt einen anderen Spieler, mit dem er dann unterwegs ist.
Ja.
Ja, so viel zum Thema Rune und Verletzungen. Wir wünschen natürlich alles Gute und ja. Sind gespannt, wie das weitergeht. Dann natürlich einer der Geschichten des Jahres.
Ja.
Die passiert sind, die wir natürlich nicht vergessen dürfen zu berichten, ist die Story von Vacherot und seinem Erfolg bei den Shanghai Masters.
Genau.
Ich fasse vielleicht nochmal ganz kurz zusammen.
Ja.
Ich glaube, das haben Mach alle das mitbekommen. Bitte. Also, Vacherot ist Monegasse, ist mit Weltranglistenposition 204 zur Quali gefahren nach Shanghai, war gar nicht in der Quali drin, ist dann auch reingerutscht. Und ich hatte in einem anderen Podcast, in dem er war, gehört, dass er einfach auch nur hingefahren ist. Dachte, er kommt auf keinen Fall rein, wollte die Woche aber dort nutzen zum Trainieren und mit guten Spielern zu trainieren und dann in Asien weiterreisen und Challenger spielen. Dann ist er reingerutscht, hat sich fürs Hauptfeld qualifiziert, dachte schon, wow, krasseste Woche ever.
Quali überstanden.
Ja, dachte schon, alles erreicht, so ungefähr. Und hat sich dann bis ins Finale gespielt.
Ja.
Also unglaublich. Hat zum Beispiel Novak Djokovic im Halbfinale geschlagen.
Ja.
Und dann kam eigentlich dieses verrückte Duell gegen Arthur Rinderknecht im Finale, wer nämlich sein Cousin ist.
Ja.
Und sein Bruder ist ein Trainer und Rinderknecht sein Cousin, also die ganze Familie stand da im Finale.
Familienbusiness.
Ja. Und er hat auch noch das Finale gewonnen, also ja. Der größte Triumph seiner Karriere mit Abstand und hat sich dadurch auch in die Top 40 der Weltrangliste katapultiert. Das heißt, sein ganzes Leben hat sich innerhalb von einer Woche geändert. Plötzlich Geld über 1 Million Preisgeld verdient, Punkte, dass er in den Top 40 ist. Es ist das ganze nächste Jahr in allen Grand Slams drin.
Ja.
Und ganz kurz zusammengefasst. Also,
ja,
krasse Geschichte.
Es ist wirklich eine krasse Story. Sich überlegt, aus dem Nichts Quali gewonnen, Hauptfeld durchmarschiert, auch stark gespielt, keine Frage, wenn du das Turnier gewinnst. Ja, natürlich auch ein bisschen vielleicht von der einen oder anderen Aufgabe Glück gehabt, dass die nicht weiterspielen konnten. Wie Sinner hatte ja Probleme. Aber muss man einfach den Hut vorziehen und dass er dann gegen seinen älteren Cousin spielt, Arthur Rinderknecht, den Franzosen, ist eine total geile Story. Zeigt auch, mit einem Arthur Rinderknecht ist für mich auch im nächsten Jahr auf jeden Fall zu rechnen. Ich finde, ist auch einer, der sich kontinuierlich weiterentwickelt. Ja, hat ja auch schon in Wimbledon gute Performance gezeigt, gegen Zverev beispielsweise oder jetzt logischerweise hier mit dem Finale. Und ist auf jeden Fall wahrscheinlich die Tennisgeschichte die Tennisgeschichte 2025. Für mich zu 100%.
Ja. Und er hat ja auch seine, um das mal vorwegzunehmen, wir werden gleich natürlich noch über Paris sprechen, aber auch da konnte er, glaube ich, 1 oder 2 Runden sogar gewinnen.
Und hat er wieder gegen seinen Cousin gewonnen.
Wieder gegen seinen Cousin gespielt, das ist
schon witzig.
Schon lustig.
Ja,
du hast gerade gesagt, also auf jeden Fall die größte Tennis-Sensation oder Geschichte in diesem Jahr.
Ja.
Jetzt mal die Frage an dich. Also wenn ein Spieler wie Valentin Vacherot außerhalb der Top 200 es schafft, ein Masters 1000er zu gewinnen, wir reden hier nicht von einem Challenger-Titel ja. Oder einem 250er, sondern von einem Masters 1000, eins der 10 größten Turniere des Jahres. Glaubst du, dass da draußen noch mehr Spieler sind, außerhalb der 100, 150, 200, die spielerisch dazu in der Lage sind und dass es einfach immer enger zusammenrückt und die ihre Chance bekommen und merken jetzt vielleicht auch, Alter, wenn ich einmal die Chance ja. Kriege, ich kann das machen?
Ja, ich glaube nicht. Ich muss sagen, Vacherot ist, so wie er gespielt hat oder jetzt auch spielt, ich meine, er hat es ja auch dann wieder jetzt bei den Paris Masters gezeigt, dass es jetzt keine Altersfliege war. Er hat es auch bei danach, hat er, glaube ich, in Wien gespielt, erste Runde gegen Taylor Fritz. Ich meine, es wäre Wien gewesen. Oder ja.
Das kann sein, ich war da vor Paris dann.
Genau, ja. Und hatte da auch gegen Taylor Fritz dann irgendwie im 5-7, 6-7 im Satz 2 und 3 verloren. Also auch super knapp, also keine Alltagsfliege. Hat dann jetzt bei Paris Masters, glaube ich, auch wieder zwei Runden gewonnen und dann oder drei Runden gewonnen und dann gegen Roger Aliassime da jetzt recht deutlich verloren, aber Aliassime war jetzt auch im Finale. Er ist keine Eintagsfliege. Er hat auch das Spiel einfach dafür. Er ist groß, er schlägt brutal auf.
Unglaublich fit.
Genau, ist brutal austrainiert, ja. Also wie alle Tennisprofis.
Aber extrem, finde ich, ja.
Also. Er hat kein Gramm Fett an sich. Ja. Da siehst du jeden Muskel bei dem. Ich glaube, er setzt sich schon nochmal von den Top 100 bis Top 200 Spielern ab. Vielleicht konnte er jetzt mal einfach so sein Potenzial mal abrufen, weil das, was er gezeigt hat, kann ja kein Zufall sein.
Ja. Aber ist trotzdem vor 10 Jahren undenkbar gewesen.
Ist undenkbar. Ich glaube, Bublik hatte auch den Kommentar abgegeben, von wegen, es müssen sich alle Spieler hinterfragen, warum Vacheron das Turnier gewinnt.
Wenn Sinner und Alcaraz mal nicht performen.
Ja. Ist auch was dran. Auf der anderen Seite, das wäre sozusagen die Schuld der eigenen, der Spieler, dass einer wie Vacheron das gewinnt. Ja, es ist wieder so eine typische Bublik-Aussage, wo ich mir so denke, ja, dann gewinnt doch selbst mal das Turnier.
Aber er greift sich damit selbst ja auch an.
Greift sich damit selbst an, ja. Aber irgendwo denke ich mir manchmal so, ja, so Aussagen hört man immer von ihm. Er hat das absolut, ich meine, er hat Djokovic geschlagen und hat sich auch durch dieses Turnier gespielt bei diesen unfassbar schwierigen Bedingungen mit brutaler Luftfeuchtigkeit und Hitze. Ich glaube, da waren jeden Tag 35 Grad und Luftfeuchtigkeit 90% gefühlt. Ich glaube, der wird sich in den Top 100 etablieren, so wie der spielt. Es würde mich jetzt wirklich wundern, wenn der da das nicht schafft, sich zu etablieren.
Ich glaube, beste Ausgangslage mit einem Turnier.
Ja, und auch spielerisch, wie er spielt, finde ich. Der hat jetzt, es sieht jetzt nicht so smooth aus von seiner Technik her, vielleicht wie bei anderen, aber der schlägt auf wie ein Tier. Kann sich saugut bewegen, trotz seiner Größe. Ich glaube, er ist ein relativ großer Typ.
Ja, ja.
Und hat, ja, ist so von seiner Art her sehr ruhig. Ich glaube, der hat alles, um weiterhin Top 50 Spieler zu sein. Würde mich jetzt wundern, wenn er da nächstes Jahr wieder da rausfällt und dann nicht mehr keine Rolle spielen würde. Würde mich wirklich wundern.
Ja, und ich finde es auch einfach geil, da so ein neues Gesicht zu haben und auch vor allem einer, der so hungrig ist. Du merkst einfach ihm an, dass er total gehypt ist. Für ihn ist alles neu auf diesem Level und jedes Match für ihn ist so eine Chance, noch weiter nach vorne zu klettern. Der ist jetzt nicht so satt, wie man das vielleicht bei manchen anderen Spielern sieht. Ja, keine Ahnung, hier jetzt mal so ein Rublev, der schon so lange dabei ist, wo du jetzt nicht das Gefühl hast, so, da ist jetzt noch so dieser Funke da, dass es so was Besonderes ist. Und der macht halt, spielt seinen Stiefel runter und weiß, dass er da hingehört und wo sein Platz ist. Das ist dann schon so, hast das Gefühl, das ist schon so für ihn was Besonderes und
es ist,
da passiert was.
Für alle, die Top 300 stehen, ist es doch ein Zeichen so von wegen so, ich könnte das auch sein.
Ja? Das meinte ich ja eben gerade.
Ich kann das auch sein. Ich kann auch das schaffen. Und ja, es ist kein Geheimnis und da sind wir uns auch alle einig, dass diese Top 500 in der Welt einfach super eng zusammengerückt ist. Ja, die können alle brutal Tennis spielen. Das sind dann vielleicht auch nur Nuancen, die das unterscheiden. Und wenn du vielleicht einen Top 200 Spieler einfach mal in die Top 50 steckst, der würde sich da auch behaupten, das ist jetzt nicht so, dass das eine andere Sportart ist.
Und vielleicht auch ein gutes Zeichen, dass einfach so Mut oder dass man sich das Glück erarbeiten muss, ne? Weil diese Ausgangslage, dass er einfach hinfliegt auf gut Glück und es einfach versucht, hat sich ausgezahlt. Er hat nämlich gemeint, er hat lange überlegt, ob er es machen soll oder nicht.
Ja.
Ich dachte, komm, ich fliege einfach hin, dann kann ich wenigstens gut trainieren. Hat sich ausgezahlt. Viele hätten vielleicht gesagt, nee, lohnt sich nicht, ich fliege nicht hin, ich mach's nicht.
Vielleicht ist das der Sechste am Lotto, den er jetzt geknackt hat. Ja.
Ja, das waren jetzt vielleicht die zwei Tennis-News, die wir nochmal hier auf jeden Fall ansprechen wollten. Aber lass uns mal auf die Turniere zu sprechen kommen, die liefen. Und lass uns da vielleicht mal mit Wien und Basel anfangen. Also, um Wien vielleicht mal kurz zusammenzufassen, Turniersieger mal wieder Jannik Sinner, der, ich glaube, sein 26. zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber der hatte noch weitergespielt, Match in der Halle, Indoor, gewonnen hat.
Ja.
Hat im Finale gegen Zverev gewonnen. Ein relativ enges Match. Aus seiner Sicht 3-6, 6-3, 7-5. Hatte auch wieder sehr viel körperliche Probleme. Er hatte davor in Shanghai schon aufgeben müssen gegen Kriegspur. Hatte jetzt erneut körperliche Probleme. Ich meine, er hat schon wieder Krämpfe gehabt.
Mhm.
Er hat schon ganz früh im Match, ist er zwischen den Ballwechseln gelaufen, als müsste er auf Krücken laufen.
Ja.
Hat sich aber irgendwie durchgewurschtelt und hat, wie ich eben gesagt habe, 7-5 im dritten gewonnen. da mal direkt die Frage an dich. Und zwar, ist Sinner so weit weg von den anderen, dass er sogar in so einem angeschlagenen Zustand, was jeder offensichtlich gesehen hat, der hat es noch nicht mal verbergen wollen vor Zverev,
ja,
einfach so gut ist, dass der Zverev da kein Mittel findet?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Also, ich meine, wir wissen alle, jeder von uns, egal welcher Spielstärke man ist, man spielt gegen einen, der verletzt ist oder dem dich offensichtlich Probleme hat, wie schwierig es dann ist, wenn einer von außen kommt, ja, lass den mal laufen. Also denkst du, ja, danke. Ich weiß schon, dass der nicht laufen kann, aber ich krieg's gerade nicht hin. So
aber ungefähr. Das sind ja Profis.
Die meine sind ich bei uns ja vielleicht schon was anderes. Von einem Sinner und so, aber ja, ich meine, das ist eine Chance, die der Zverev im Endeffekt halt nutzen muss. Ja, dass der Gegner körperliche Probleme hat, dass er nicht bei 100% ist. Aber gut, ich meine, die Weltrangliste lügt nicht, da kommen wir später auch noch drauf zu sprechen. Also Sinner und Alcaraz sind halt einfach auch weit weg von den anderen, nicht nur, was die Weltrangliste angeht, vielleicht auch einfach spielerisch.
Absolut. Was wieder interessant ist, Zverev, ja, der in der ersten Runde gegen Fearnley, den Briten, gespielt hat und hat ganz, ganz knapp im dritten Satz 7-6 gewonnen. Und ich wusste da einfach schon wieder, der marschiert durch das Turnier. Der ist so nah an der Niederlage dran. Der Fearnley hat alles auf dem Schläger, kriegt sich hin und dann spielt er sich ganz locker durch ins Finale. Mhm. Hat dann auch Glück, dass Kriegspur nicht antreten kann, kriegt ein WO. Aber das Glück kriegst du nur, weil du vorher gewonnen hast.
Genau. Und er ist jetzt auch beim Paris Masters, um es vorwegzunehmen, weit gekommen. Und da ziehe ich absolut den Hut vom Zverev. Da haben wir ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich meine, er wurde nicht angezählt, aber Boris Becker hatte die Befürchtung, dass die Saison jetzt so ein bisschen für ihn wegläuft nach Shanghai, dass er das so, dass er was ändern muss. Das ist immer das alte Thema, dass es so die Saison jetzt einfach so sang- und klanglos ausläuft. Aber muss ich überlegen. Ich finde, der Zverev hat da einfach dieses wirklich, es ist ein Phänomen für mich. Ein Selbstbewusstsein, auch in einer schlechten Phase, der zieht weiter durch und der glaubt an sich und kommt dann in Wien ins Finale und spielt Paris Masters Halbfinale, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und da würden sich natürlich alle anderen Spieler die Finger nachlecken. Man darf natürlich nicht vergessen, er ist die Nummer 3 der Welt oder ein Top-5-Spieler. Ich weiß nicht, was aktuell sein Ranking ist, 3 oder 4.
Ich glaube, ja,
3. Erwartet man natürlich von einem Spieler wie er, aber ab einer schlechten Phase. Ich habe immer das Gefühl, der hat so einen Glauben an sich selbst, der, und man muss es einfach sagen, der lässt sich davon auch gefühlt nicht so richtig unterkriegen. Das finde ich schon beeindruckend.
Hey, du sagst es ja, er hat ja seit den US Open, da ist er dritte Runde raus. Laver Cup hat er beide Matches verloren. In Peking ist er in der dritten Runde raus gegen Medvedev. In Shanghai früh raus gegen Rinderknecht. Beim Six King Slam untergegangen. Und dann kommt er einfach wieder ins Finale und er spielt auch nicht besonders gut.
Nee.
Aber er wurschtelt sich durch und du sagst es eben schon. Andere Spieler würden alles dafür geben, bei einem 500er im Finale zu stehen.
Ja.
Ja, es ist einfach Wahnsinn.
Ich habe jetzt nicht, ich habe die Matches gesehen, ich finde jetzt nicht, das ist der alte Stiefel Zverev.
Ja, absolut.
Der alte Stiefel. Für seine Größe unfassbar braunes Spiel brauchen wir nicht nochmal analysieren, aber es ist jetzt nicht eine krasse Veränderung, aber der gewinnt die Dinge. Er ist einfach mit seinem Spiel, was er hat, gewinnt er fast gegen alle, außer gegen ein paar.
Ja. Also. Kann man eigentlich Wien so zusammenfassen? Es ist erwartungsgemäß verlaufen. Yannick Sinner hat das Turnier gewonnen.
Ja, bei Sinner, die Matches, die ich gesehen habe, das, was er angekündigt hat, variabler zu spielen, er zieht es durch. Ich finde, er spielt viele Stops, er geht häufig ans Netz, er hat viele Netzattacken. Das ist ein bisschen beängstigend zu sehen, muss ich sagen. Dass er das nicht nur ankündigt, dass er das auch umsetzt und dass er das auch so erfolgreich umsetzt, ist wirklich eine Message für mich an alle. Der Junge ist bereit, alles zu ändern, um weiter da vorne zu sein. Weil ich finde, bei ihm sieht man es wirklich, wie sehr er nach den US Open gesagt hat, ich muss was ändern und ändert sein Spiel. Und ist für mich offensichtlich, dass er das tut. Ich finde, das sieht man bei jedem Match, dass er versucht zu variieren, versucht aggressiv ans Netz vorzurücken, Stops zu spielen im richtigen Moment, auch wenn es nicht immer klappt, aber das finde ich schon ziemlich beeindruckend.
Ja, umso spannender war dafür Basel. Oder, sage ich mal, außergewöhnlicher. Denn wir haben da einen Turniersieger, 18 Jahre alt, Brasilianer, João Fonseca, der sein erstes 500er gewonnen hat. Was natürlich für so einen jungen Kerl schon mega krass ist. Also, das schaffen die wenigsten Spieler überhaupt mal einen Titel zu gewinnen. Und an dem Alter, alle Spieler, glaube ich, in dem Alter so ein Turnier gewonnen haben, haben dann eine richtig kranke Karriere hingelegt. Ja. Das ist dann meistens kein One-Hit-Wonder und hat auf dem Weg dahin auch Ruud Rublev geschlagen und ist jetzt mit dem Turniersieg in der Top 30 der Weltrangliste. Also wird in, der, in den Top 30 die Weltrangliste, wird er das Jahr abschließen mit 18 Jahren. Das ist natürlich schon crazy gut. Hat im Finale gegen Davidovic Fokina 6-3, 6-4 gewonnen. Ist echt easy durchmarschiert.
Ja.
Ich weiß nicht, wie viel du von ihm gesehen hast. Ich kann nur sagen, die Matches, die ich von ihm gesehen habe, da habe ich das Gefühl, er ist so ein bisschen reifer geworden, weil er nicht auf jeden Ball jetzt nur noch drauf hackt, sondern er spielt, streut oft einen Rückhand-Slice ein, hält man Ball im Spiel, spielt man ein bisschen höher und dann natürlich geht er immer drauf. Das ist natürlich sein Spiel, dass er dann richtig, richtig Gas geben kann. Aber ich habe das Gefühl, er macht es jetzt ein bisschen mehr im richtigen Moment. Der ist noch weit weg davon, alles richtig zu machen, aber es ist viel dosierter und nicht mehr nur noch einfach auf jeden Ball drauf.
Das Verrückte ist, dass wir bei Joao Fonseca nicht von einer Überraschung sprechen. Also es ist jetzt nicht so eine krasse Überraschung. Und das ist ja schon verrückt, weil er ist 18.
Ja.
Das ist ja, er ist ja schon lange ein etablierter Spieler, wo bei dem jeder weiß, boah, der ist brandgefährlich. Das ist jetzt kein, der aus dem Nichts kam. Und das ist ja schon verrückt, der ist 18 Jahre alt. Und wie du sagst, ich glaube, bei ihm ist einfach Erfahrung, wenn der noch ein bisschen mehr Erfahrung sammelt, lass den noch mal 1-2 Jahre, wenn nicht sogar nächstes Jahr, der komplett seinen Durchbruch schafft, was so die Top-Top-Elite angeht. Weil das, was er da zeigt und spielen kann, das ist einfach außergewöhnlich.
Ja.
Das ist wirklich außergewöhnlich. Und von dem, das ist einer, wo man wirklich sagt, vielleicht ist es derjenige, der da vorne Sinner und Alcaraz wirklich fordern kann. Von seinem Spiel her glaube ich das. Muss natürlich abwarten. Aber da kann man natürlich nur den Hut vorziehen, mit 18 Jahren so ein Turnier zu gewinnen gegen solche Leute auf einem schnellen Basel-Indoor-Hardcourt, das ist schon beeindruckend.
Ja. Als hättest du gewusst, was ich als nächstes fragen will.
Ja.
Und vielleicht nochmal ganz kurz zusammenzufassen. Also wir haben im Moment, eigentlich kann man sagen, so eine Zwei-Mann-Ära mit Alcaraz, Sinner, das ist zumindest das, was die Turniersiege und vor allem die Weltranglistenpositionen angeht. Ja, ich fasse mal kurz zusammen. Sinner hat jetzt nach, ich nehme es mal vorweg, hat Paris gewonnen, ist somit wieder die Eins der Welt.
Mhm.
Er hat 11.500 ATP-Punkte. Alcaraz hat 11.250 Weltranglistenpunkte. Mhm. Die Drei der Welt, Zverev, hat 5.560 Punkte. Und dann hier ein Fun-Fact, die 1.000 der Weltrangliste hat 24 Punkte, ATP-Punkte.
Mhm.
Und ist näher, also Zverev ist näher an der 1.000 der Welt dran, als an Alcaraz, an der Zwei der Welt.
Ja. Ist natürlich
nicht, ist schon crazy.
Ja, wenn man das mal so jetzt hört, ist schon wirklich verrückt. Wie gesagt, das ist nicht nur das Gefühl bei Turnieren, dass die beiden in jedem Finale sind, Sinner, Alcaraz. Es ist nicht nur der mediale Hype, den die beiden haben. Es ist auch die Weltrangliste, die das Ganze bestätigt. Die sind einfach, und auch wenn man das sieht spielerisch, die sind einfach auf einem anderen Level als alle anderen. Und das bestätigt einfach die Weltrangliste, die lügt nicht. Die sind 5.000, 6.000 Punkte vor den anderen. Das ist gigantisch viel. Und aktuell sieht man keinen Spieler, der da mithalten kann.
Jetzt zurück zu meiner Frage. Wer wäre denn aus deiner Sicht der Spieler, der in diese vielleicht eine Big Three daraus machen könnte? Wer wäre das? Ist das von Seca? Wer ist das, der vielleicht in den nächsten 1, 2, 3 Jahren vielleicht der Spieler ist, der sich da vorne noch etablieren kann? Wir hatten mal immer Rune auf dem Schirm, der fällt erstmal ein Jahr aus. Wir hatten Musetti nach den tollen French Open und auch Wimbledon auf dem Schirm, der jetzt auch am Ende des Jahres wieder ein bisschen ins Wanken gekommen ist.
Ja,
Wer ist das, der für dich da reinkommen kann? Oder haben wir diesen Spieler noch gar nicht gesehen, weil der
vielleicht
erst Jugendlicher ist? Und
vielleicht haben wir ihn noch nicht so richtig auf dem Schirm, beziehungsweise ich glaube einfach, dass es ein junger Spieler wird, ein frischer Spieler kommt.
Also es wird nicht Draper, nicht Shelton.
Ich kann mir das nicht vorstellen.
Nicht Fonseca.
Ein Shelton könnte ich mir vielleicht vorstellen. Ja,
okay.
Der ist noch, der, wo man sagt, der ist noch ein junger Kerl, der sich noch entwickeln kann. Ein Magic oder so, die einfach diese jungen Leute.
Aber Fonseca auch.
Fonseca, natürlich, ja. Aber ich kann mir gerade irgendwie ganz, ganz schwer vorstellen, dass da als Beispiel ein Kaspar Ruud nochmal einen Step nach vorne macht, dass da nochmal ein Rublev sich nochmal neu erfindet, dass ein Auger Aliassime, der jetzt auch einen tollen Herbst gespielt hat, keine Frage, aber der da nochmal in diese Sphären vorstoßen kann. Natürlich muss man auch einen Zverev nennen. Den darf man nie unterschätzen. Der ist Top 3. Ich glaube.
Ich habe es heute gelesen. Er ist der Spieler, der am längsten in den Top 10 ist, jemals, ohne einen Grand Slam-Titel.
Genau.
Also er knackt eigentlich jeden Rekord als nicht Grand Slam-Champion.
Der hat, was weiß ich, wie viele Wochen ist der seit Top, der ist in den Top 10 seit genau, seit 370 Wochen ist der in den Top 10, ohne einen Grand Slam zu gewinnen.
Also alle anderen, haben, die so lange in den Top 10 waren, haben immer einen Grand Slam gewonnen.
Ja, oder sind rausgeflogen, was weiß ich nicht. Aber der hat natürlich auch eine brutale Konstanz. Und ich glaube auch bei ihm, wenn er es irgendwie schafft, sein Spiel doch nochmal zu verändern, wo du jetzt den Kopf schüttelst und sagst, nein, er hat diese Waffe, er ist aus meiner Sicht ein Kämpfer, er ist mental eigentlich stark, hat einen saustarken Aufschlag, dann könnte er da vielleicht auch noch vorstoßen. Aber ansonsten sehe ich da aktuell, also mein Bauchgefühl sagt mir, es wird ein junger Spieler sein, der einfach jetzt da sozusagen vorprischt. Aber keiner von den Etablierten. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ein Dimitrov im Herbst seiner Karriere vielleicht nochmal diesen Sprung macht, ja. Dass ein Draper auch noch ein junger Spieler, aber dass der dieses Level, diese Konstanz vor allem erreichen kann, bin ich echt skeptisch. Das ist für mich sowieso jemand, der da reinkommt in diese Sphären von Sinner und Alcaraz, was die gerade spielen. Das ist ja das, was der Djokovic, Federer, Nadal über Jahrzehnte oder fast über ein Jahrzehnt oder länger geschafft haben. Das ist, dann bist du sozusagen einer der Auserwählten vielleicht. Ja.
Also, ich glaube auch nicht, dass ein Spieler, der aktuell da jetzt schon vorne dabei ist, dann nochmal diesen Sprung schafft. Rublev hat es ja auch kürzlich im Interview gesagt, er glaubt, dass er mit seinem Spiel einfach am Limit ist. Er muss was ändern, um vielleicht nochmal schon nach vorne zu machen. Ja. Die Frage ist natürlich immer, kann er das ändern? Da haben wir auch schon oft darüber diskutiert. Ich glaube auch, dass es ein Spieler sein wird, den wir jetzt vielleicht noch gar nicht gesehen haben. Der einzige Spieler jetzt aus den Top 100, bei dem ich mir vorstellen könnte, oder zwei Spieler, du hast die Namen eben schon genannt, sind Mendžik und Fonseca, die da hinkommen.
Ja.
Weil die einfach von der Art und Weise, wie sie spielen, gute Aufschläge haben, sehr aggressiv spielen können. So ein Thien zum Beispiel, Leander Thien, der jetzt auch so gefeilt wird, das ist mir zu defensiv. Ich glaube nicht, dass der sich da, der kann die Spieler nicht vom Platz fegen. Du musst einfach heutzutage ein sehr aggressives Spiel haben, um dich da vorne zu etablieren. Ich glaube nicht mit so einer defensiven Spielweise, dass das funktioniert.
Du brauchst was, aus meiner Sicht, was ganz Besonderes.
Ja.
Du brauchst, wenn du, guck dir an, wie der Sinner spielt. Sein Spielstil ist so besonders. Er kann so unglaublich schnell spielen. Er steht so nah an der Linie, wie das fast keiner kann. Ein Alcaraz kann aus jeder Lage, egal wann, egal zu welcher Uhrzeit, einen Winner schlagen.
Da bringt Fonseca nämlich viel mit.
Genau. Und meinst du, du brauchst einfach was wirklich Außergewöhnliches, um die Matches dann zu gewinnen.
Ja.
Um dann vor allem auch gegen Sinner und Alcaraz zu gewinnen.
Ja.
Da sehe ich halt bei allem Respekt, bei der ganzen Leistung, die ein Taylor Fritz auch dann beispielsweise, jetzt nur sein Name genannt, in der Saison bringt und der mit Sicherheit vielleicht, wenn er wirklich mal ein außergewöhnliches Turnier spielt, vielleicht sogar einen Grand Slam gewinnen kann. Aber auf Dauer sehe ich nicht, wenn die beiden Sinner und Alcaraz dieses Niveau halten, dass da jemand wie ein Taylor Fritz, ein Rublev und wie sie alle heißen, da anknüpfen können. Da ist das Spiel für mich einfach nicht besonders genug. Ja, und deswegen müsste es wäre beispielsweise auch sein Spiel aus meiner Sicht verändern, weil mit dem Spiel kann er es nicht schaffen. Glaube ich nicht.
Also, um das Thema abzuschließen, können wir sagen, es bleibt erstmal nochmal eine Zwei-Mann-Ära.
Für 2026, ich meine, wir sprechen jetzt Anfang November von 2026, sehe ich aktuell keinen, der bei der Weltrangliste den Platz streitig macht. Bei den Grand Slams sage ich immer, solange Djokovic einen Schläger ernsthaft in die Hand nimmt, ist es immer einer, den du auf der Rechnung haben musst, für mich. Ansonsten.
Djokovic hat ja auch announced, er spielt ja gerade in Athen mit.
Ja.
Denn das ist das Turnier, was vorher in Belgrad war, was von seinem Bruder organisiert wird. Das wurde verlegt nach Athen.
Ja.
Da spielt er mit. Und er hat auch angekündigt, dass er in Turin dabei sein wird, bei den World Tour Finals.
Ach, sehr gut.
Hat er auch noch offen gelassen, da ist er auch dabei.
Ja.
Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, lass uns noch kurz über das Paris Masters sprechen.
Ja.
Ganz kurz zusammengefasst. Also, auch Sinner hat auch dieses Turnier gewonnen gegen Oje Aliassime im Finale. 6-4, 7-6. Wie ich schon gesagt habe, hat damit wieder die Eins der Welt zurück ergattert, was ja, glaube ich, auch ziemlich bitter ist für Alcaraz. Ich weiß nicht, ob er, wenn er die World Tour Finals gewinnt, da sich wieder die Eins zurückholen kann, weil es geht ja auch darum, wer am Ende des Jahres die Eins der Welt ist und die mit ins neue Jahr nimmt. Ne?
Ja.
Year-End Number One ist schon auch eine wichtige Auszeichnung.
Ja, ich weiß gerade nicht, wie der Punktestand so ist, also wie die Konstellation ist, wenn er das gewinnt oder das gewinnt. Weiß ich gerade auch nicht
auswendig. Ja, ganz kurz nur dazu, vielleicht noch ein, zwei Sätze. Sinner hat jetzt 26 Siege in Folge auf Indoor Hardcourt, auch eine krasse Serie, die er hingelegt hat.
Ja.
Dann vielleicht lass uns doch mal ganz kurz auf das Match eingehen, weil wir haben eben gesagt, das Finale von Wien war ein sehr enges Match zwischen Zverev und ja. Sinner. Jetzt haben sie wieder im Halbfinale gegeneinander gespielt und man muss sagen, Sinner hat Zverev deklassiert mit 6-0, 6-1.
Ja.
Wie kann das passieren mit dem Aufschlag von Zverev?
Ja,
glaubst du, er hat einfach den Glauben dann wieder nach Wien verloren, dass also, er den schlagen kann?
Und er sagte, er war nicht körperlich bei 100%.
Aber das gibt's doch nicht. Wenn er im Finale steht, dann ist alles gut und wenn er verliert, ja, sagt er immer, ah, körperliche Probleme. Das kann doch keiner mehr glauben.
Ich kann nicht in seinen Körper reinhören, aber es war kein Klassenunterschied, das war ein anderes Universum, in dem die gespielt haben.
Ja, aber es kann ja nicht sein, dass dann nächste Woche, wenn er gut spielt, ist alles in Ordnung und wenn er verliert, sagt er, ah, ich hatte körperliche Probleme.
Ich glaube, der sagt doch immer irgendwie sowas. Der hatte körperlich, das
kann man doch nicht mehr ernst nehmen.
Ja, ist fragwürdig, klar. Aber er hat anscheinend körperliche Probleme gehabt und meinte dann, wenn du dann gegen den Sinner spielst, dann hast du gar keine Chance. Muss man ihm so abnehmen. Ich kann nicht in seinen Körper reinfühlen.
Hoffentlich gibt es dazu ein Statement von Boris Becker.
Ja.
Ja, okay, also brauchen wir gar nicht groß auf das Match eingehen, ist einfach nur vielleicht.
Ja, siehst du mal, wie weit das dann doch auseinander liegt von Woche zu Woche.
Dann
ja.
Vielleicht in Paris noch ein Hammer, Alcaraz.
Ja,
ist direkt erste Runde raus, also seine erste Runde, der war ja gesetzt, hatte Rast gegen Cameron Norrie. 4-6, 6-3, 6-4.
Überragend gespielt, muss ich sagen.
Trotzdem, glaube ich, muss er gegen den überragenden Norrie gewinnen.
Ja. Alcaraz, man spielt immer nur so gut, wie der Gegner es zulässt. Alcaraz hat aber nicht gut gespielt, hat er auch selbst danach gesagt. Obwohl er eigentlich angekündigt hat, eben liegt der Boden in Paris, ja. Der ist nicht ganz so schnell, er mag das langsamere Courts. Aber ja, ich meine, ist auch nur menschlich, dass er mal einen Aussetzer hat, in Anführungsstrichen. Und ja, erste Runde raus. Aber auch da bei dem Turnier sind er wieder durchmarschiert.
Ja, und für Oje Aliassime war das ein richtig wichtiger Erfolg, der Finaleinzug. Ja. Denn er hat sich damit im Race to Turin für die Netto ATP World Tour Finals wieder eine gute Ausgangslage gebracht. Also ja. Bereits qualifiziert sind Sinner, Alcaraz, Djokovic, Zverev, Fritz, Shelton und Diminauer. Letzter freier Platz,
ja.
Die jetzt noch in Frage kommen, sind Musetti und Oje Aliassime.
Ja.
Vor Paris war Musetti ganz klar drin. Und Oje war eigentlich fast aussichtslos, kann man sagen. Durch den Finaleinzug sind die nur noch ganz, ganz wenige Punkte auseinander. Oje Aliassime hat Musetti jetzt aber überholt. Also Stand jetzt ist er drin. Mhm. Er spielt aber kein Turnier mehr. Musetti legt 160 Punkte zurück, spielt jetzt das ATP-Turnier in Athen. Er muss das Turnier aber gewinnen, um sich zu qualifizieren. Ja. Glaubst du, da ist was drin?
Das ist schon...
Ich weiß gar nicht, er glaube ich, spielt gerade, hat er irgendwie einen Satz vorne. Ich bin mir gar nicht sicher, aber ja. Glaubst du, da ist
also
was drin?
Also bei den Namen, die beispielsweise, wir wissen ja auch, dass Djokovic in Athen spielt, musst du schon, da muss schon alles zusammenlaufen, dass er das gewinnt. Musetti hat eine überragende Saison gespielt. Ja, ich bin absolut überrascht von Oje Aliassime, den ich ja schon auch so ein bisschen abgeschrieben hatte, der ja auch eine Zeit lang so zwischen Top 20 oder Top 30 rum in Anführungsstrichen gedümpelt ist, der einfach ja super konstant gespielt hat, das letzte halbe Jahr auch und verdient dann in den Top 8 ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Musetti das Turnier so einfach gewinnen wird. Aber wer weiß. Ich würde es irgendwie dem Musetti gönnen. Muss ich irgendwie sagen, ich finde ihn sympathisch. Der spielt geil. Ich mag seine Spielart. Und ja, aber was heißt, ich gönne es ihm. Es ist am Ende des Tages sind es halt die besten 8, die meisten Punkte haben. Die haben es verdient.
Wie klingt für dich dieses Teilnehmerfeld der World Tour Finals? Ich habe eben die Namen vorgelesen. Also klar, Sinner, Alcaraz. Das ist logischerweise die absoluten Highlights da. Dann ein 39-jähriger Djokovic.
Ja.
Ein Zverev, der nicht wirklich in Form ist und verletzt ist. Taylor Fritz, ja, der halt immer seine Leistung bringt und verdient da ist, aber jetzt auch keiner, der einen großen Titel nach dem anderen holt. Shelton, von dem man auch wenig gehört hat in letzter Zeit. Diminauer, der natürlich solide ist, aber jetzt auch keiner, der man sagt, wow, unfassbar. Und dann eben Musetti oder Oje Aliassime im Vergleich zu. Ich habe letztens wieder irgendwie gesehen, Highlights von World Tour Finals, wo wirklich ein Kracher nach dem anderen dabei war, wo jedes Match war, wo du dachtest, so, was geht hier ab? Die Big Four waren dabei, dann war, glaube ich, auch Wawrinka dabei, Del Potro, Berdych, Ferrer, also es war völlig krankes Feld.
Ja.
Ich finde, es geht sehr weit auseinander.
Ja, vielleicht ist man auch ein bisschen von dieser alten Zeit geblendet. Es geht irgendwie vielleicht ein bisschen auseinander, weil zumindest in der damaligen Zeit haben gespielt Federer, Grand-Slam-Sieger, Nadal, Grand-Slam, Djokovic, Wawrinka, Grand-Slam, Del Potro, Grand-Slam-Sieger,
Murray, Grand-Slam-Sieger,
Murray, Grand-Slam, Cilic,
Berdych, Finalist,
Cilic,
Grand-Slam-Sieger,
ja. das waren so richtige, wo du sagst, so, okay, die haben es mal gezeigt. Und jetzt hast du halt mit Alcaraz, Sinner, Djokovic die drei und Alcaraz, Sinner, die irgendwie gefühlt so weit weg sind von allen. Das so ein bisschen ist so David gegen Goliath Spiele, so ungefähr. Jeder erwartet ein Sinner-Alcaraz-Finale. Ja, ich glaube, man muss auch dem Ganzen ein bisschen Zeit geben. Und es ist natürlich irgendwo, es sind natürlich sehr viele Spieler, die sehr ähnlich spielen, gefühlt. Ich finde, so ein Taylor Fritz oder ein Zverev ist jetzt nicht so ein spektakuläres Spiel einfach, wie du es vielleicht bei Sinner und Alcaraz hast, wie du es vielleicht hattest bei einem Wawrinka oder ja, bei Del Potro oder so, ja. Dass es irgendwie so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen ähnlich alles wirkt, aber trotzdem sind das natürlich alles brutale Tennisspieler, die Top 8 erreicht haben, durch das ganze Jahr im Endeffekt konstant gespielt haben. Und trotz allem, wie gesagt, ist der Fokus halt ganz klar auf Sinner, Alcaraz, und die beiden wollen dieses Turnier gewinnen. Davon gehe ich fest aus. Und werden einer von den beiden wird es auch gewinnen.
Also klar, man kann es natürlich so sehen, dass Sinner, Alcaraz einfach so weit weg sind und alles, was sie spielen, gewinnen sie, weil sie zu gut sind. Und deshalb haben die anderen keine großen Titel. Ich glaube aber, dass dieser krasse, dieser Unterschied, der da herrscht, dass der gefüllt werden kann eben von Spielern, die nachkommen. Also ich glaube, die Spieler, die sehen das, die spüren das, dass da oben so eine Kluft ist und da werden neue Spieler reinkommen und werden Top 10 aufmischen. Ganz, ganz klar.
Ja, das glaube ich auch. Also man hat es ja auch eine Zeit lang geglaubt, dass der Djokovic unschlagbar ist oder niemals verlieren wird. Das kommt der Tag, wo er vielleicht selber nachlässt oder nachgelassen hat auch. Ja, ich meine, das ist ja natürlich auch dem Alter geschuldet, wo ein Nadal auch mal eine schlechtere Phase hatte, ein Federer eine schlechte Phase, wo die anderen einfach auch was anderes machen. Das wird niemals immer so weitergehen. Das ist ja nicht so, dass die der lass den Alcaraz auch mal verletzt sein für 2 Monate, 3 Monate, er hat Probleme, Sinner vielleicht, ja. Das geht ja im Tennis ganz schnell. Oder es wird irgendwas, jemand erfindet sich selbst neu, sein Spiel neu, hat eine neue Art und Weise, wie man gegen die beiden spielt. Die werden schon ihre Wege suchen und finden, wie man da anknüpft. Dafür bin ich auch fest überzeugt.
Ja, und ich glaube auch einfach, dass die Spieler von Position 3 bis 8, also außer Sinner und Alcaraz, meine Theorie ist, oder was ich jetzt hier raushaue, nächstes Jahr bei den World Tour Finals werden viele von Position 3 bis 8 nicht mehr dabei sein. Mhm. Die werden ersetzt werden von anderen Spielern, von denen wir vielleicht jetzt noch gar nichts wissen.
Ja, da hatten wir ja auch das in der Vergangenheit auch schon klar. Das geht schnell.
Ja, wir kommen so langsam Richtung Ende, aber wir haben noch 2, 3 interessante Sachen, nämlich Sinja Kraus, die ja auch hier schon bei uns zu Gast war, die wir ja lange trainiert haben, hat einen richtig tollen Erfolg. Sie war jetzt nämlich 3 Wochen in Südamerika, hat dort schon 2 sehr gute Turniere in Brasilien gespielt.
Ja.
Und hat dann in Kolumbien, in Cali, ihr erstes WTA 125er gewonnen gegen Panna Udvardi, 6-2, 6-0 im Finale. Das war Sinjas erster WTA-Titel, wie gesagt, und ihr 5. Titel in diesem Jahr und hat eine neue Karriere-Bestplatzierung in der Weltrangliste mit 107.
Ja.
Ihr fehlen nur noch 35 Punkte zu Platz 100 in der Welt. Den hat aktuell Katie Bolter mit 744 Punkten. Sie ist da also mit 709 Punkten wirklich knapp hinten dran.
Ja.
Ich habe mal kurz mit ihr gesprochen. Eventuell spielt sie dieses Jahr noch mal was, um vielleicht irgendwie diese Top 100 zu knacken.
Jetzt frage ich dich mal ganz provokant, weil ich es weiß, aber vielleicht weiß es die anderen nicht, warum ist denn dieser Platz 100 denn so wichtig?
Denn ich glaube, dass die magische Schwelle ist 102, richtig? Mhm. Weil das sind die beim Grand Slam direkt fürs Hauptfeld qualifiziert sind.
Genau.
So, das heißt, alles danach muss Quali spielen.
Ja.
Ist natürlich heutzutage auch schon attraktiv, weil du auch schon der Quali viel Geld bekommst. Ja. Aber wenn du direkt im Hauptfeld bist, ist es natürlich ein Knaller. Du hast erstmal super viel Preisgeld sicher. Das sind, glaube ich, jetzt grob oder im Schnitt irgendwie 80.000, 85.000 Dollar gewesen. Das wird wahrscheinlich nächstes Jahr nochmal mehr sein. Das heißt, es ist schon mal ein richtig, richtig krasses finanzielle Hürde, die du da einfach stemmst. Und lass mal erste Runde glückliches Los haben. Und du gewinnst vielleicht die erste Runde, dann stehst du in der zweiten Runde vom Grand Slam. Genau. Heißt doppeltes Geld, noch mehr Punkte. Und sich durch die Quali zu kämpfen, ist einfach sehr hartes Brot.
Ja.
Deswegen ist diese Schwelle einfach super, super krass zu erreichen.
Ich kann vielleicht schon jetzt sagen, Platz 106, 107, ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht schon recht hoch, dass sie trotzdem ins
Hauptfeld kommt. Ich habe mit ihr gesprochen. Ja, es gibt zwar viele Absagen, aber super viele Frauen, also die Damen, haben Protected Ranking, die das auch darauf zurückgreifen. Viel, viel mehr als bei den Männern, glaube ich, oder sind sehr, sehr viele. Das heißt, mit 107 meinen sie, wird es wahrscheinlich nicht reichen.
Okay, ja, interessant. Gut, ich hoffe, dass sie
aus dem Grund will sie ja noch was spielen, um vielleicht nochmal die Top 100 ja anzupeilen in diesem Jahr.
Kann man nur sagen, kann man nur einen Hut vorziehen. Immer jahrelang jetzt dran geblieben, auch durch vielleicht schwierigere Zeiten. Hat ja die Verletzung gehabt, ja, als wir sie im Podcast hatten. Und das war natürlich auch so ein bisschen Fragezeichen, wie kann sie da wieder reinkommen, und hat ja alle hat das bewiesen, und jetzt mit 106 oder 107, was ist das?
107.
107 Top-Ranking. Es ist ja, man schnuppert ja nicht nur an Top 100, du bist ja so gut wie dran.
Ja, ja, und ich glaube, ich meine, wir verfolgen ja wirklich jeden Schritt von ihr, seit sie klein ist, und wissen ja so ganz gut Bescheid, wie ihr Werdegang ist. Mich erinnert dieser Werdegang, auch dieser Aufstieg in der Weltrangliste, so ein bisschen an den von Jan-Lennard Struff.
Mhm.
Denn er ist auch nicht einer gewesen, der plötzlich irgendwie ein Riesenturnier gespielt hat, wie beispielsweise ein Shapovalov, der dann bei einem Tausender plötzlich im Finale stand oder so und dann in der Top 20 der Welt war, oder Waschero, sondern wenn man sich ihre Weltranglisten, ihren Verlauf anguckt von Jahr zu Jahr, die geht immer peu à peu ein bisschen nach oben.
Ja.
Vielleicht fällt sie hier und da mal wieder ein bisschen zurück, aber jedes Mal ist das Jahresranking, also Ende des Jahres, ist ihr Ranking immer ein bisschen höher als das Jahr zuvor. Also sie, immer peu à peu entwickelt sie sich. Deswegen glaube ich, warum sollte jetzt Schluss sein?
Ja.
Also ich glaube, sie hat jedes Mal,
ist wenn ja
sie,
auch noch jung, ist ja kein alter Hase.
Wenn sie eine neue Stufe erreicht hat, hat sie immer ein bisschen gebraucht, um sich zu etablieren.
Ja.
Und dann ist sie den nächsten Schritt gegangen. Also sie geht wirklich Schritt für Schritt diese Leiter hoch. Und ich glaube, das wird ein ganz interessantes Jahr für sie.
Ja, auf jeden Fall.
Und
drück mir die Daumen.
Vielleicht haben wir ja nochmal die Chance, mit ihr dieses Jahr zu sprechen und einfach mal, ja, sie zu fragen, wie das alles so ablief und wie vielleicht sich, wie dieser Erfolg.
Ja, und was nächstes Jahr so ihre Ziele sind.
Ja. Richtig. Ja, ich habe mal wieder jetzt für dich ein Overrated, Underrated mitgebracht.
Okay.
Lass uns da ganz schnell durchgehen.
Mach das.
Du hast auch nicht viel Zeit zu überlegen und drüber nachzudenken, deswegen ich brauche immer eine schnelle Antwort von dir.
Und einen Erklärungssatz oder ohne?
Kannst du gerne machen.
Okay.
Overrated, underrated. Frage 1. Coaching on court.
Overrated.
Warum?
Sollte Tennisspieler, macht den Reiz aus, wenn sie auf dem Platz, finde ich, mit ihren Problemen selber zurechtkommen müssen.
Okay. Tennis-Dokumentation auf Netflix und Co.
Overrated. Immer völlig dramatisiert. Keine für mich, sag ich mal, irgendwie hat mehr so den Showfaktor.
Surf and Volley.
Underrated. Als Überraschungseffekt sollte, aus meiner Sicht, kann man das viel häufiger einbauen.
Das neue Davis Cup Format.
Overrated. Davis Cup muss grundsätzlich hinterfragt werden.
Okay.
Die Frequenz vor allem.
Okay. Hawkeye ohne Linienrichter, dass alles computergesteuert ist und es keine Hawkeye-Entscheidungen mehr gibt.
Underrated, weil man sollte, also ich finde das super, sollte so beibehalten werden, nicht wenn nicht sogar ausgebaut werden.
Gibt aber natürlich auch keine interessanten Einblendungen mehr, Diskussionen und Überraschungen.
Hast du recht, ist auch wieder eine Diskussion für eine ganze Folge vielleicht, aber ich sag, der Sport an sich, das Spielerische, sorgt schon für genug Highlights.
Letzte Frage oder letzter Punkt, Kameras und Mikrofone in der Playersbox.
Overrated, hat da auch nichts zu suchen. Das ist wie so ein bisschen Betriebsgeheimnis.
Und glaubst du, dass dadurch auch so ein bisschen oft künstlich was erzeugt wird?
Ja, ich finde, das sind auch manchmal Sachen, die uns vielleicht einfach auch, die sollten zwischen Trainer und Spieler bleiben. Ja.
Okay.
Man sagt vielleicht im Eifer des Gefechts irgendwelche Sachen, die man zu einer anderen
war Spieler. War ja jetzt gerade bei Yannick Sinner in Paris, der hat seine Box angeschnaut, hast du mitbekommen?
Nee.
Da hat er gegen Shelton gespielt und hat dann einen Break gemacht und hat direkt das Rebreak bekommen.
Ja.
Und als er das Break gemacht hat, war für ihn anscheinend ein sehr wichtiger Moment. Und die Box ist aber sitzen geblieben und hat nur geklatscht und hat er gemeint, was los, steht mal auf, ich habe hier gerade einen Break gemacht und supportet mich mal. Hat die richtig angeschnauzt. Hat man früher nicht gehört, da waren keine Mikrofone.
Ja, das ist ein Thema für sich, denke ich mal. Man muss ja nicht immer alles dokumentieren.
Ja. Okay. Dann, letztes Mal war ich echt schwach, was die Fragen anging, bei Who Am I?
Ich werde richtig gefordert.
Aber ich habe, will nochmal einen Versuch starten, ob ich vielleicht die Fragen diesmal ein bisschen besser mir überlegt habe.
Okay.
Und ob du vielleicht nicht so schnell drauf kommst, wer es ist.
Ja, also Who Am I? Erklär nochmal kurz.
Genau, Who Am I? Ich stelle dir Fragen und Facts zu einem Spieler und drop die immer nacheinander. Und du musst versuchen, auf den Spieler zu kommen, wen wir hier suchen.
Ist das einer, der zurückgetreten ist schon? Oder
ja, aktiv? Das kann ich dir natürlich
nicht verraten. Das kannst du mir nicht verraten, okay.
Das musst du ja jetzt anhand meiner Fragen herausfinden.
Okay.
Also, let's go. Es geht los. Frage Nummer 1. Ich habe in meiner Karriere, mehr als 400 Matches gewonnen.
Okay.
Ich bin Rechtshänder.
Weiter.
Ich war Teil eines goldenen Davis Cup Teams meines Landes, das mehrfach im Halbfinale stand.
Okay.
Ich spielte 3 Olympische Spiele für mein Land.
Mhm.
Ich besiegte Leighton Hewitt und Tommy Haas auf dem Weg in ein Grand Slam Finale.
David Nabanjan?
Nein. Ich bin der einzige Spieler meines Landes, der in allen 4 Grand Slam Viertelfinals stand.
Okay.
Nabanjan war jetzt nicht schlecht, das kommt nicht in den nächsten Punkt. Ich komme aus Südamerika.
Ja, so jetzt warte mal kurz, dann muss ich mich kurz überlegen. Das hört sich nach einem Spieler an, der aber schon zurückgetreten ist.
Du darfst mir keine Fragen stellen.
Okay, ich darf dir keine Fragen stellen.
Ich kann nur die Infos geben, die ich hier habe. Ja. Mehr kann ich nicht tun, tut mir leid. Da sind mir echt die Hände gebunden.
Okay, gib mir nochmal eine Info.
Ich gewann insgesamt 11 ATP-Titel.
Amerika. Was war das mal, der eine Effekt mit dem Grand Slam? Ich stand in jedem...
Jedem Grand Slam Viertelfinale.
Mhm.
Der nächste, da könntest du vielleicht drauf kommen.
Ja.
Ich gewann Olympiamedaillen für mein Land. Gold im Doppel, Bronze im Einzel.
Das ist Nico Massou?
Nein. Boah, das ist gut heute.
Meine Güte. Das ist wirklich gut.
Okay.
Ich gewann Gold im Doppel.
Ich stand im Australian Open Finale 2007.
Markus Baklatis?
Nein.
Im Australian Open?
Ich verlor dort gegen Roger Federer.
Ach, ja, der Chilene. Wie heißt er nochmal? Mit der krassen Vorhand
und
der Slice Rückhand.
Ah, das wäre nämlich ein weiterer Punkt gewesen. Ich gelte bis heute einer der Spieler mit der härtesten Vorhand der Geschichte.
Ja, ich habe den vor Augen, Gonzales.
Fernando Gonzales.
Okay, das ist gut, da wäre ich wirklich nicht drauf gekommen.
Bist ja drauf gekommen.
Ja, aber spät. Das ist schon viele Hinweise vorher, aber einen Spieler, den hatte ich jetzt gar nicht mehr in Erinnerung, weil er schon so gefühlt lange weg ist. Wie kommst du auf den? Oder war einfach nur Zufall?
Ja, weiß nicht. Ich habe irgendwie irgendwas letztens von dem auf Instagram angezeigt bekommen und habe dann mal gedacht, so krass, den gibt's auch noch.
Ja.
Und hatte dann auch ein Video von ihm gesehen, so ein relativ aktuelles irgendwie oder gar nicht so alt, wie er spielt. Dachte ich so, Alter, was für ein guter Spieler war das bitte? Und musste auch viel drüber nachdenken, ob heute so ein Spiel überhaupt noch funktionieren würde mit so einer Rückhandslice nur und so. Aber das ist, glaube ich, auch wieder Thema für eine eigene Folge.
Ja.
Aber geiler Spieler, weil ich meine, guck mal, wie viel der geholt hat, wie viel Titel und alles und gerät so ein bisschen in Vergessenheit.
Auf jeden Fall. Es war, ich habe auch an den Erinnerungen halt, wie gesagt, diese Vorhand, wie er die ausgeholt hat, wo du dachtest, wenn er dich damit trifft, bist du tot.
Ja, und ich glaube auch, die Top-Spieler hatten auch schon Respekt vor dem. Ne? Also er hat die richtig gefordert.
Ja.
Er hat ihn richtig Angst.
War auch ein unangenehmer Gegner auf dem Platz.
War ein Drecksack.
Ein richtiger Drecksack.
Richtiger Drecksack.
Und ich meine, du hast ja die Ergebnisse vorgelesen, konstant in allen Grand Slams. Er konnte auf jedem Belag spielen.
Ja.
Und geiler Spieler.
Ich weiß noch, früher im Training wollten wir immer eine Vorhand spielen wie er.
Ja.
Sogar bei jeder Übung, die wir im Training mit unserem Trainer gemacht haben, hieß es immer so, wir machen jetzt Gonzales Vorhand. Hieß einfach volles Rohr durchstrahlen.
Komplett abstrahlen, alles gegen Zaun oder auf die eigene Seite, Hauptsache so fest wie du kannst.
Und ich meine sogar, Patrick hat eine Zeit lang seinen Babolat gespielt
und
hat schon ein bisschen auch gedacht, er ist Gonzales. Wirklich.
Alter Mannschaftskollege. Ja.
Ja, okay. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann spätestens in 2 Wochen wieder.
Genau. Und dann.
Ich berichte dann mal ein bisschen von Metz.
Richtig, das wollte ich gerade sagen. Macht's gut.